Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts, heute in einer ganz besonderen Edition in der Engage and Retain Special Edition. Herzlich willkommen, Nico Winkelhaus von Payback. Moin, Nico.
Hi, Erik. Moin. Danke, dass ich da sein kann.
Ich freue mich sehr, dass du es aus München hier nach Hamburg geschafft hast. Payback, vermutlich jeder in Deutschland kennt Payback. Wir wollen A, über dein Unternehmen, die Entwicklung im Markt sprechen, aber auch über die Bedeutung von Loyalty im Allgemeinen und auch so ein bisschen, was sich wiederum deckt mit der Entwicklung im Markt. Die Frage nach dem Multi-Partner-Brand-System versus der Single- oder Mono-Brand-Loyalty-Systeme. Da würde ich gerne mit dir gerne auch kontrovers diskutieren, wenn du magst.
Klar,
was so die Vor- und Nachteile sind. Gut, ich weiß, dass du nicht nur ein Gast dieses Podcasts bist, sondern auch eine Hörer. Dann kennst du ja ein bisschen die Struktur. Sag doch bitte kurz ein, zwei Sätze zu dir, bitte.
Genau, ich bin Nico, seit ungefähr 10 Jahren bei Payback und komme davor aus der Medienbranche und habe ganz früher mal Computerspielemagazine im Internet gegründet, als das noch was für Freaks war. Also ich quasi 1996 war das, glaube ich, und habe so ein bisschen 10 Jahre Computerspiele, Magazine und Co. gemacht, 10 Jahre Medienbranche, ProSiebenSat.1 und Verlagshäuser. Und jetzt bin ich schon seit 10 Jahren bei Payback und dort fürs digitale Marketing verantwortlich. Das ist so eine Mischung aus mehr digitale Reichweite für Payback und oder eine höhere Monetarisierung mit der digitalen Reichweite, so im Groben.
Okay, die Payback ist ja das, also so viel kann man schon mal sagen, das führende Loyalty, Multi-Partner-Loyalty-System im deutschsprachigen Raum. Mhm. Ihr gehört mittlerweile zu American Express, glaube ich.
Genau.
Sag doch mal ein bisschen Daten, Zahlen, Fakten, um nochmal die Dimension von Payback besser greifen zu können.
Also Payback feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Das heißt, uns gibt es schon eine Weile und ist tatsächlich das führende Multipartner-Bonusprogramm. Wir kommen aus der Welt, als Bonusprogramme vor allem Papiercoupons und Plastikkarten basiert waren. Und da waren wir eher ein Plastikkarten- und Print-Direct-Mailing-getriebenes Unternehmen und sind mittlerweile aber so digital aufgestellt, dass wir früher so ein bisschen die dritte Karte im Portemonnaie waren und jetzt sind wir die drittgrößte Shopping-App an der Stelle, weil sich natürlich der Loyalty-Markt sehr stark auch mobilisiert hat und nicht mehr zwingend die Plastikkarte immer dabei ist und genutzt wird, sondern vor allem auch die App, die natürlich dann viel mehr Funktionen hat. Tatsächlich kennt fast jeder Deutsche Payback. Wir haben eine ungestützte Markenbekanntheit, die ist sehr hoch und man kann ganz grob sagen, jeder zweite Haushalt nutzt es auch. Also man kann sagen, die Hälfte der Deutschen nutzen es und finden es super, um bei Einkäufen und verschiedensten Transaktionen Punkte zu sammeln. Die andere Hälfte nutzt es nicht in dem Sinne. Und sind mit ungefähr 33 Millionen Kunden jetzt in Deutschland aktiv. Ungefähr 15 Millionen haben wir dann auch in unserer App. Das heißt, wir sind weiterhin ein Multi-Channel, Multi-Partner Bonusprogramm, was über verschiedene Kanäle mit seinen Kunden kommuniziert. Und der Kern von uns ist im Prinzip, dass wir eben ein Aggregator sind. Wir versuchen letztlich Relevanz zu schaffen, indem wir verschiedenste Händler, sei es stationäre Omnichannel-Händler oder auch digitale Player an einem Ort zu bündeln, sodass am Ende des Tages die Relevanz für den Endkunden entsteht und ich nicht 18, 25 Leute, Karten oder Apps brauche, sondern eine habe und eine zum Punkte sammeln und eine zum Punkte einlösen und der Punkt ist immer überall gleich wert und ich kann das quasi überall sammeln, egal wo ich kaufe.
Das ist der Nutzen aus der Anwenderperspektive. Ich muss also nicht praktisch pro Retailer, bei dem ich einkaufe, meine eigene Karte zucke. Kommt aber auch so ein bisschen aus der analogen Zeit. Ne? Jetzt machen wir, klar, auch auf dem Handy gibt es Apps, die nie genutzt werden. Das verstehe ich. Sag noch mal kurz vielleicht zu eurer Brandstruktur, also eure Partner. Mhm. Wer sind so die großen Frequenzbringer, großen Treiber bei euch im Partnernetz?
Wir haben insbesondere im Omnichannel, vor allem stationären Bereich, sehr große, starke Partner, die dann auch exklusiv bei uns sind. Es gab jetzt zum Jahreswechsel den großen Change. Wir hatten über 10 Jahre eine tolle Partnerschaft mit der Rewe-Gruppe, also Rewe und Penny. Und seit 1. Januar ist die Edeka-Gruppe mit Edeka Netto Marktkauf dazugekommen, sind aber seit über 20 Jahren auch zum Beispiel mit DM und Aral als Partner unterwegs und haben in Summe ungefähr 40 stationäre Omnichannel-Partner und über 700 Online-Shops. Bei den Online-Shops ist ein Amazon dabei, ein Otto, ein eBay, genauso wie ein Temu. Das heißt, wir aggregieren dort verschiedenste Player aus dem Retail-Markt, aber mittlerweile auch aus beispielsweise dem Travel-Markt. Mhm.
Lass uns doch nochmal kurz auf das Geschäftsmodell von von Payback eingehen, bevor wir uns dann an der Bedeutung für Loyalty berauschen. Mhm. Womit verdient Payback Geld?
Ganz grob kann man sagen, auf der einen Seite sind wir ja so eine Art Loyalty-Plattform und Agentur. Das heißt, wenn ich Payback nutze, muss ich nicht meine eigenen Loyalty-Systeme aufbauen, Loyalty-Teams aufbauen und eine große Loyalty-Infrastruktur dafür aufbauen. Das heißt, wir sind im Prinzip Plattformanbieter und Agentur in dem Sinne. Auf der anderen Seite sind wir auch eine Marketing-Plattform. Das heißt, am Ende des Tages wie ein Publisher auch, wo am Ende des Tages unsere Partner letztlich, um die Kunden anzusprechen, sei es über die App, sei es über Newsletter, sei es auch über Printmailings, die immer noch im hohen Volumen von uns verschickt werden, hochpersonalisiert, letztlich Advertising machen, um die Kunden wieder anzusprechen auf Basis vor allem der Daten, die wir haben. Das heißt, so eine Mischung aus beidem, so ein bisschen Loyalty-Plattform, Service-Dienstleister und Marketing-Plattform.
Das hast du die Frage nach der Wertschöpfung beantwortet. So, das Geld fließt dann, das lass mich raten, dass auf einmal ich eine also Lizenzfees zahle, dass ich die Plattform nutzen kann und dass die Punkte, die ausgegeben und eingelöst werden, vermutlich bei euch durch eine gewisse Kommission arbitragiert werden.
An den Punkten verdient keiner was, weil die tatsächlich 1 Punkt 1 Cent bedeuten. Ist im Prinzip wie so ein durchlaufender Posten. Das heißt, weil ich ja die Punkte auch wieder einlösen kann und der Wert immer hart ist, nämlich 1 Punkt ist 1 Cent wert, ist das quasi ein durchreichender Posten, an dem verdient erstmal keiner
und
Geld.
Punkte, die nicht eingelöst wurden, werden dem Händler wieder gutgeschrieben oder werden bei euch als Rückstellungen gebildet und verfallen?
Werden wieder verteilt, aber genau das ist nicht unser Problem. Im Gegenteil, das ist eher das für uns so ein bisschen das Vitalitätszeichen eines Loyalty-Programms. Bei uns werden nämlich ungefähr 95% der Punkte wieder eingelöst. Und das ist genau so ein bisschen unsere relevante Kennzahl für, ist das Programm relevant für den Endkunden? Weil wenn ich jetzt Bonusprogramme habe, wo ich mich vielleicht mal anmelde, vielleicht mal die ersten Stempel oder sonst was sammle, die irrelevanten vergesse ich und nutze sie nicht. Aber Payback-Punkte werden zu 95% wieder eingelöst. Das heißt, und das ist genau eben auch der Vorteil für die Händler, ein Cash-Rabatt, der ist ja sofort weg. Da gebe ich 10% auf den Warenkorb und dann ist der Rabatt weg. Der kommt nicht zurück. Wenn ich denselben Rabatt in Form von Punkten wiedergebe, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese Punkte, die ich ausgegeben habe, ja wieder zurückkommen. Mhm. Nicht bei jedem gleich verteilt in dem Sinne, aber im Summe fürs Programm, für den Verbund zu 95% kommen sie wieder zurück. Das heißt, der Rabatt ist nicht weg, sondern kommt zumindest zum Verbund wieder zurück und zu 95%. Und wenn ich es gut mache, dass ich auch versuche, die Punkte wieder für mich zu gewinnen, dann habe ich auch einen großen Share davon.
Okay, jetzt nochmal zum Geschäftsmodell. Das heißt also, verstehe, es gibt kein Disagio auf dem Traffic der Punkte. Es gibt dann vermutlich immer noch das Nutzungsentgelt. Also unterstelle ich es einfach, musst du sagen.
Es gibt, genau, alle Vertragsdetails kann ich natürlich nicht sagen in dem Sinne, aber es gibt unterschiedliche Verträge, aber in dem Sinne, genau, es gibt in dem Sinne so eine Art Lizenz und Programmteilnahme in dem Sinne. Und es gibt Marketingleistungen.
Das sind die Marketingleistungen, wenn ich dann Kampagnen schalten möchte, genau. Zielgruppen erreiche. Und das ist vermutlich der größere Teil eurer Erlösströme. Genau. Okay, gut. Aber jetzt die Bedeutung von Loyalty. Ich hätte erst eine Meinung, aber sag mal, wie hat denn sich die Bedeutung von Loyalty in den letzten 25 Jahren so entwickelt?
Genau. Ich glaube gerade, das hatte so Zyklen so ein bisschen. Ich glaube, vor 25 Jahren war im Prinzip Loyalty im Sinne der Plastikkarte, der Stempelkarten, der Hefte ganz relevant. Dann ist es so ein bisschen abgeflacht im Markt. Aber gerade durch die App-Ökonomie hat sich da wieder eine starke Welle entwickelt, weil natürlich letztlich die Setup-Kosten, ein Loyalty-Programm zu starten und App-basiert zu machen, jetzt andere sind, als wenn ich früher eine große Direktmarketing und quasi eine haptische Maschine aufbauen wollte. Das heißt, da gibt es generell erstmal so eine Marktbewegung, die gezeigt hat, Loyalty ist wieder für viele relevant. Das kommt aber insbesondere aus der Tatsache, dass einfach über Jahre hinweg sehr stark die Pay-Channels optimiert worden sind, noch sehr viel auch positive Renditen aus Paid User Acquisition realisiert worden sind. Aber mittlerweile, wenn man sieht, da ist der Grenznutzen auch relativ ausgeschöpft. Die Pay-Channels sind teurer geworden. Der Fokus auf User Acquisition ist nicht mehr so stark wie auf User Retention, sodass auch da eine Bewegung im Markt im Sinne von, schauen wir nicht nur auf User Acquisition, sondern schauen wir auch auf CRM, auf Kundenbindung, weil einfach es relativ teurer geworden ist. Und das hilft natürlich auch wiederum dem gesamten Loyalty-Markt. Und als drittes kommt dann natürlich noch ein Effekt dazu, dass quasi neue Services wie beispielsweise Retail-Media für Händler als Basis eigene Reichweiten idealerweise und eigene Daten idealerweise brauchen. Und insofern hilft auch dem Retail-Media-Trend oder der Retail-Media-Trend treibt in dem Sinne die Verstärkung des Loyalty-Trends.
Mhm. Zum Thema eigene Daten und Retail Media habe ich noch so zwei, drei Fragen gleich. Vielleicht nochmal zu den wesentlichen Trends, die Loyalty treiben. Klar, also du hast es ja schön gesagt, ne? Kundenakquisitionskosten werden immer höher, die Kundenwerte können kaum zurückgespielt werden, wenn man sich nicht wirklich stark auf Retention konzentriert. Da sehen wir auch zudem den Effekt, dass gerade bei vergleichbaren Produkten der Preisdruck durch die allgegenwärtige Preistransparenz, die wir jetzt haben, auch hoch wird. Ist das nicht auch noch ein Treiber, dass wenn Produkte vergleichbar sind, ähnliche Preise haben, dass ich dann Zweifel zu dem gehe, wo ich dann eventuell nochmal einen Ticken mehr zurückkriege?
Absolut. Das war vor 20 Jahren aber auch schon so an der Stelle. Und da hilft natürlich dann insbesondere eine Loyalty-Währung wie unsere, die so eine Art gefühlte höhere Wertigkeit hat, als de facto der monetäre Wert ist. Also wenn ich dir sage, Erik, schließ jetzt unsere Payback American Express Kreditkarte ab und du kriegst 4.000 Punkte dafür, dann denkst du, auch 4.000 Punkte, klingt ganz gut. Mhm. Wenn ich dir sage, du kriegst 40 Euro, fühlt sich auch gut an, aber vielleicht nicht so gut wie die Punkte. Das heißt, der gefühlte Wert der Punkte ist nochmal höher als der rational tatsächliche. Und man darf auch das, sagen wir mal, Jagen und Sammeln Momentum nicht unterschätzen. Also viele unserer Kundinnen und Kunden sammeln auch bewusst Loyalty-Punkte, unsere Payback-Punkte, wollen sie nicht sofort einlösen, sondern sammeln über Monate hinweg und machen dann das Einlösen zum Erlebnis in dem Sinne. Das heißt, ich gönne mir jetzt mal was, ich löse jetzt mal meine Punkte ein. Das ist auch nochmal so ein emotionaler Fakt, der erstmal über eine, sagen wir mal, simple Rabattkommunikation nicht funktionieren würde.
Werbung. Du fragst dich, was Agentic AI im Retention Marketing eigentlich wirklich bringen kann? AmpCX hat da was für dich. Eine kostenfreie Potenzialanalyse, speziell für Handels-, D2C- und E-Commerce-Brands. Du bekommst einen klaren Blick darauf, wie du mit Agentic AI deine Kundenbindung smarter machst, Journeys automatisierst und am Ende einfach mehr rausholst. Mehr Loyalty, mehr CLV, mehr Umsatz. Wenn du wissen willst, wo bei dir der größte Hebel liegt, schreib einfach an hallo@ampcx.de. Da schreibt sich hallo wie hallo at ampcx.de. AmpCX Agentic AI für echte Retention-Effekte.
Ende der Werbung.
Ich überlege gerade, ob ich, ich finde deinen Punkt sehr gut, dass Preisorientierung auch vor 20 Jahren schon sehr hoch war. Überlege mir aber trotzdem, warum die Kunden Treue, also die Kundenloyalität, wenn man halt nichts dafür tut, auch nicht zugenommen hat. also zumindest die natürliche, also die Wechselbereitschaft, das weiß man ja über diverse Studien, das kann man auch sehr gut ausmessen, die Wechselbereitschaft ist so hoch wie noch nie und da könnte man jetzt auch sagen, die war auch vor 20 Jahren hoch. Ich würde aber dagegen halten, weil sagen, vor 20 Jahren war das Level der Usability, der Customer Experience im Grunde noch nicht so wie heute. Heute macht das bei den wesentlichen Plattformen kaum einen Unterschied. Ich komme da ein E-Commercer, ein Händler, der heute noch besteht, der hat eine relativ seamless Erfahrung, die könnte gar nicht mehr bestehen. Und wenn praktisch Preise transparent werden, die Customer Experience seamless ist, dann ist halt meine Wechselbereitschaft relativ hoch. Und da könnte so ein emotionaler Kit wie ein Kundenbindungssystem, egal ob es jetzt ein Multi-Brand oder ein Single-Brand ist, auf jeden Fall eine Rolle spielen. Das ist vermutlich auch ein Faktor. Ne?
Definitiv. Und da gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Manche gehen ja auf emotionale Mehrwerte, manche eher auf eher monetäre Mehrwerte. Ich glaube, das ist ein Spagat aus, wie kann ich trotzdem noch relevant und einfach bleiben, weil am Ende des Tages ist das Loyalty-Programm nichts, womit sich der Kunde lange beschäftigen möchte. Ist eine unserer DNAs, war es schon immer, möglichst simpel zu sein. Deswegen ist der Punkt immer ein Cent wert. Punkt. Deswegen gibt es immer Payback-Punkte, die du dort sammeln und einlösen kannst. Total
simpel. Es gibt auch keine Gold-Status und Diamant-Punkte.
Mhm. Super simpel, weil niemand steht morgens auf, um zu sagen, heute will ich mich mal 2 Stunden mit Payback beschäftigen. Mhm. Das heißt, die Balance aus, ich möchte...
Außer du vielleicht.
Ja, genau. Und auch noch mehr als 2 Stunden, genau. Aber die Balance aus Loyalty-Programm, was Mehrwerte bietet, was aber eben nicht zu komplex ist. Und dann auf der anderen Seite viel Volumen zu schaffen. Ich glaube, das ist eine Kunst. Und meine Wahrnehmung ist, dass je komplexer die Programme sind, auch gerade in emotionalen Mehrwerten, mach dies für das und dann gibt es noch da ein Meet and Greet und das. Das ist dann für einen Teil der Nutzer relevant, aber eben nicht für die Masse. Und für die Masse der Nutzer ist dann relevant, wenn es möglichst simpel ist, einfach und breit anwendbar.
Ganz bestimmt beim Umsatz- und Volumenmarktführer in Deutschland. Jetzt haben unsere Händler mit asiatischem Ursprung auch noch eine neue Dimension von Loyalty reingebracht, indem sie noch mehr auf Gamification gesetzt haben. Das ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, etwas, was Payback jetzt nicht so nahe liegt. Ne?
Doch, für uns ist Gamification wichtig, aber der Kern ist erstmal die Loyalty-Basis und die lautet, ich kann bei jeder Transaktion Punkte sammeln, ich kann Punkte überall sammeln und einlösen. Das muss sozusagen als Basis laufen. Wir sehen in unserer App teilweise Millionen Kunden, die an solchen Gamification-Formaten auch teilnehmen. Das sind kleine Gewinnspiele, das sind zum Beispiel so kleine In-App-Games, wo du dir Coupons erspielen kannst. Das machen dann schon viele, aber das machen eben nicht alle. Meine Mutter würde das nicht machen, meine Schwester schon so in dem Sinne. Das heißt, für die haben wir solche Formate, das funktioniert auch ganz gut. Mittlerweile kannst du sogar in der Payback-App auch für das Spielen von externen Spiele-Apps Punkte sammeln. Das heißt, das ist schon ein Markt und es ist auch für den Nutzer relevant. Aber wir wollen deshalb nicht komplizierter werden und die DNA von Payback, nämlich keep it simple, Payback-Punkt, that's it. Alle Transaktionen werden belohnt. Das wollen wir damit nicht verbessern.
Okay, das verstehe ich. Ich glaube, wir beide sind uns sowieso einig, dass also der Schwerpunkt im Marketing, wenn man jetzt so die letzten 20 Jahre betrachtet und vermutlich auch mindestens die nächsten 10 Jahre, dass wir eine deutliche Verschiebung haben von akquisitorischem Marketing auf eher retention-getriebene Sachen. Also ja. Klar, dass wir zwei uns da einig sind, aber es gibt ja auch genügend Evidenz dafür, dass das weiter so kommt. Dann merkt man auch zum Beispiel, wie viel Advertiser, Retailer jetzt Initiativen in das Aufbohren ihrer Loyalty-Aktivitäten reingesteckt haben. Jetzt, du hast schon einen prominenten Case genannt, Rewe als einen unserer führenden Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland, hat sich jetzt dazu entschieden, oder hat ja sehr, sehr lange gedauert, hat sich dazu entschieden, ein eigenes Rewe-Only-Kundenbindungsprogramm zu machen und zu launchen. Andere, die zuerst nicht bei euch waren, sondern machen den Direkteinstieg, jetzt zum Beispiel Lidl zum Beispiel, macht den Direkteinstieg auch in ein eigenes Kundenbindungsprogramm. Ist das nicht eigentlich der sauberere Weg, um an echte First-Party-Data zu kommen aus Sicht eines Advertisers oder Retailers?
It depends. Also ich bin kein Freund davon zu sagen, nur wer Mono-Brand Standalone-Loyalty macht, macht es richtig, oder nur wer Multipartner-Loyalty-Brand macht, macht es richtig. Es hängt halt davon ab, wie ich aufgestellt bin, in was für eine Industrie ich bin, welche Ziele ich habe im Marketing. Und dann gibt es natürlich Beispiele, die das sehr gut machen. Je hochfrequenter mein Geschäft ist, desto höher ist auch meine Chance, ein Loyalty-Programm aufzubauen. Es gibt aber auch Beispiele, wo man sagt, naja, man kann es auch kombinieren in dem Sinne. Also beispielsweise unser Partner DM hat eine eigene DM-App, auch mit Glückskind als eigenes Familienbonusprogramm da drin, und kombiniert das mit Payback. In dem Sinne, es ist nicht nur entweder oder. Ich glaube, es hängt davon ab. Entscheidend ist, wenn ich mich voll auf Standalone fokussiere, dann muss ich alles selber machen. Der Vorteil ist, ich darf alles selber entscheiden. Ich muss mich nicht abstimmen. Das ist ja unser. Wir sind ein Partnerverbund. Wir haben große Partner, die letztlich eine Koalition bilden. Und das heißt dann auch, ich muss für die eine oder andere Sache Kompromisse schließen. Aber dadurch habe ich halt die Kraft des Verbundes in dem Sinne und nutze auch den Netzwerkeffekt, den Payback bietet. Den habe ich eben beim Monopartner-Programm nicht. Da entscheide ich alles alleine. Da muss ich aber auch alles alleine aufbauen und muss sowohl die Infrastruktur, aber insbesondere auch die Relevanz für den Endkunden schaffen, die dann natürlich bei einem Multipartnerprogramm per Definition erstmal höher ist, weil man einfach verschiedenste Player aus verschiedensten Industries aggregiert, sodass am Ende des Tages die Endkundenrelevanz da ist. Am Ende des Tages, du sagtest vorhin, in der App kann ich verschiedenste, auf dem Smartphone kann ich verschiedenste Apps installieren. Das stimmt auch schon. Aber im Relevant Set der Nutzer, wie viele Apps nutze ich denn wirklich jeden Monat? Und das ist ja nur die entscheidende Frage. Haben wir da dieselben Spielregeln wie früher im Portemonnaie? Früher dritte Plastikkarte im Portemonnaie. Heute muss ich trotzdem auf den Homescreen kommen. Ich muss ins Relevant Set der Kunden kommen. Und da schaffe ich es nicht, am Ende des Tages Kunden zu überzeugen, 12, 13, 15 Shopping- oder Loyalty-Apps jeden Monat zu nutzen.
Verstehe ich. Ich würde das gerne noch ein bisschen detaillierter beleuchten, wenn du einverstanden bist. Ich mache mal so eine, ohne in Anspruch auf Vollständigkeit, mal so eine Art Plus-Minus-Liste. Was hat sich so getan? Und du hältst dagegen oder bringst dann auch
mit. Sehr gerne.
Also erstens haben wir sofort Konsens, die Relevanz, die ich als Händler bei meiner Zielgruppe habe, im Sinne von Volumen, Transaktionshäufigkeit und Transaktionstiefe. Ich würde unterstellen, dass die Transaktionsinformationsgüte einer Tankstelle nicht so hoch ist wie eines Lebensmitteleinzelhändlers. Also musst du jetzt nichts und tu nichts, aber das ist das eine. Das ist vermutlich auch ein Größenthema. Aber Transaktionshäufigkeit, würde ich sagen, ist eine der wichtigsten.
Absolut.
Okay, absolut. Da haben wir Einigkeit. Dann Kompetenz, ja, würde ich aber auch sagen, muss ich in jedem Fall haben. Also auch wenn ich mit euch zusammenarbeite, mit Ausnahme der Technologiekompetenz.
Genau.
Ne? Da würde ich aber sagen, ist in letzter Zeit der Markt ja schon fast überflutet worden, wenn man sich die Gartners anguckt, wer jetzt alles Loyalty-Programme out of the box mit Anpassungsmöglichkeiten in jede Form und Farben. Also wir haben jetzt, die Softwareindustrie hat jetzt nicht übersehen, dass es einen Marketingbedarf gibt an Loyalty-Programmen.
Das ist anders als
auch teilweise auch aus Berlin, aus Amerika.
Ja.
Okay. Aber klar, ich brauche kompetente Menschen, die das aufsetzen können. Betrieb, okay, verstehe ich auch, ist in der Eigenvariante deutlich höher. Aber jetzt kommt das ganz große Aber, die Güte der Daten. Also, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Wenn ich mit euch zusammenarbeite, erreiche ich zwar Loyalty, aber wenn ich jetzt ketzerisch wäre, würde ich sagen, ich ersetze doch die Abhängigkeit, die ich auf der akquisitorischen Seite von Google und Meta habe, durch eine Abhängigkeit auf der Retention-Seite mit euch.
Nee, das tust du nicht, wenn du es vernünftig verknüpfst. Weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt die Daten abschließen und nicht für den Partner verfügbar machen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Jetzt am Beispiel, wenn ich mich bei DM für Payback anmelde, dann gehören die Daten sowohl Payback als auch DM. Wenn ich die Edeka-App mit Payback verknüpfe, kann Edeka auch die Daten, wo am Ende des Tages der Nutzer einen Consent abgegeben hat, auch für sich nutzen. Das heißt, es ist eben nicht so, dass dort ein Datensilo in der Mitte ist und die Partner haben nichts davon, dann würden die es auch nicht machen, sondern immer dann, wenn der Nutzer einen Consent gibt und die Systeme verknüpft werden, insbesondere eben die eigenen Plattformen, dann hat der Partner eben auch Zugang zu den Daten und kann sie auch aktiv nutzen.
Das wäre okay, fairer Punkt. Das würde vor allen Dingen dann stimmen, wenn die Consent-Raten für die eigene Nutzung und die Nutzung durch euch in ähnlicher Größenordnung wären. Also der wenn ich es richtig verstehe, muss der Teilnehmer eines Kundenbindungsprogramms, also auf der Endnutzerseite, ja zwei Consents angeben, den für euch und den für praktisch das die Brand, die mit euch zusammenarbeitet, richtig?
Genau, und da, wo ich eine starke Nutzerüberlappung habe bei beispielsweise DM-Kunden zu Payback-Kunden, da ist das auch der Fall. Der große Charme des Multipartner-Programms ist ja genau der Netzwerkeffekt, dass ja, wenn ich alle Kunden übereinander stapel in dem Sinne, hat ja Aral Kunden, die DM nicht hat, und Edeka gute Kunden, die vielleicht ein Fressnapf auch ansprechen möchte. Und alle werfen sozusagen Kunden und Daten in einen Topf und können daraus sozusagen insbesondere eben aus dem Netzwerkeffekt das rausziehen. Und das habe ich beim Monopartner
Das stimmt.
Programm eben nicht.
Meine ketzerische These beruhte auf der Annahme, dass ich den Retention-Weg zu meinen Kunden überwiegend dann wieder über euch gehen muss. Und der ist ja praktisch mit Kosten versehen, die auf jeden Fall höher sind, als wenn ich sie selbst vornehmen würde. Ihr lasst euch die Marketingleistung schon bezahlen.
Die lasst uns bezahlen, aber auch dann ist... Du sagst, es ist höher, als wenn ich selber machen würde. Die Partner, die wir haben, die können schon ganz gut rechnen. Also sprich, wenn wir jetzt... Und gerade, ich komme aus der Medienbranche, da war Präzision und Inkrementberechnung nicht so hart wie im Handel. Handel ist harter und sehr ehrlich in dem Sinne. Das heißt, die können schon sehr genau rechnen, was wie viel Payback bringt, was ihre eigenen Aktivitäten bringt, was auch Non-Payback-Advertising bringt an der Stelle. Und dadurch, dass wir jetzt sehr viel Partnerschaften über Jahrzehnte haben, wie DM, Aral und Co., dadurch, dass wir jetzt beispielsweise Partnerschaften, die ursprünglich gesagt haben, wir wollen Payback verlassen, jetzt aber trotzdem bei alten Kunden wie Fressnapf, jetzt kommt die Sparkasse dazu, und selbst Partner, die uns mal verlassen hatten, wie Galeria, kommt in diesem Jahr wieder dazu, zeigt, rein aus der Mathematik, so falsch kann es nicht sein.
Okay, das verstehe ich. Die, also ist ja auch gut, wenn Partner rechnen können, weil man, also es ist ja auch kein Geheimnis, dass bei vielen eurer Partner die Marketingkostenposition für Kundenbindung jetzt nicht unter ferner liefen, sondern das sind ja schon relevante Summen, die
da. Absolut.
Also sicherlich gut berechnet, aber es ist nicht eine Rundungsdifferenz, die da über den Namen
zu spielt. Exakt, deswegen muss man sich's gut überlegen, und dann ist wiederum natürlich auch der Charme eines solchen Bonusprogramms anders als, keine Ahnung, klassisches Advertising, wenn dort mein Geld hinfließt. Dadurch, dass wir auch ein Locked-in-Ökosystem sind, der Plastikkarten-Swipe an der Kasse ist ja nichts anderes als eine Locked-in-De-Anonymisierung des Kunden. Die App-Nutzung und Co. Ist alles hinter Locked-in. Das heißt, alle Payback-Aktivitäten finden hinter Locked-in statt. Das heißt, wir haben klare Identifier und können deshalb eben sehr gut auch Inkrementalitätsbeweise führen. Eben nicht auf Basis von irgendwelchen Werbewirkungsstudien, sondern wirklich auf Basis von sortenreinen, strukturgleichen Kontrollgruppen. Da sind unsere Analysten strenger als mancher Wissenschaftler an der Stelle. Und da ist eben der Charme, das ist der Charme des Programms, dass wir eben die Beweisführung ganz gut auf Basis von harten Daten führen können. Und fairerweise, der Handel verlangt auch das, weil mit reinen Werbewirkungsstudien und Co. kommen wir bei uns nicht weit.
Klar. Also klar, das ist auch etwas, was man ja eher aus der Offline-Welt noch kennt. Die E-Commercer sind das ja gar nicht gewohnt, dass sie mit auskunftsbasierten Werbeanalysen arbeiten müssen. Ich will dich noch nicht ganz gleich ganz rauslassen aus der Abhängigkeitsfrage. Ich verstehe den Punkt Opt-in, und das ist im Grunde ja der Präzision des Advertisers überlassen, über welche Kanäle er die Wiederansprache macht. Ja. Total klar. Dennoch ist es so, die Daten werden ja gepoolt, also die Daten laufen ja auch bei euch rein. Auch so ein mögliches Dilemma, was zumindest im Markt immer wieder besprochen wird, ist, wie kann ich denn verhindern, dass A, auf das Offensichtliche, mein Wettbewerber, während ich an einem Programm bei euch teilnehme, von meinen Daten kommuniziert, und B, was passiert eigentlich, wenn ich mal den Markt, also den Partner verlasse? Müsste ich nicht sagen, dann überlasse ich ja sofort praktisch meinem Wettbewerber das höchste Gut, was ich habe, nämlich Zugang zu meinen Bestandskunden.
Da gibt es unterschiedliche Regelungen im Detail, was dann Datennutzung angeht. Der Punkt ist grundsätzlich, wir haben ja im Verbund auch Partner, die in einzelnen Categories Wettbewerber untereinander sind.
Fressnapf und Fressnapf, Edeka zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Edeka ist irgendwie größter Tiernahrungsverkäufer sozusagen.
Und Rewe war auch ein großer.
Genau. Und insofern ist die, haben wir per se dort schon, sagen wir mal, Vertical-Konkurrenz. Und was wir nicht anbieten und nicht machen, ist, dass man sagt, du gehst jetzt voll auf deinen Wettbewerber in dem Sinne. Das ist immer ein Pooling von mehreren Datenpunkten, die zusammengehen, weil das der einzelne Partner auch nicht möchte. Das heißt, wir aggregieren die Daten, aber wir haben keine Instrumente, bestimmte harte Wettbewerbssituationen herzustellen mit unseren Partnern.
Das heißt, ich kann nicht auf Affinitäten targeten?
Du kannst auf Affinitäten targeten, aber du kannst jetzt nicht beispielsweise auf beispielsweise reine Fressnapfkunden zum Beispiel targeten.
Ja gut, aber dann targete ich auf, hat ein Haustier zu Hause. Also was ich sagen will.
Und davon profitieren alle.
Das verstehe ich. Aber das ist wiederum das Dilemma, was die Plattform mit sich bringt. Das ist das Meta-Dilemma, dass ich sage, ich kann super präzises Meta-Targeting machen, aber alle meine Wettbewerber halt auch.
Und das ist der Trade-off, den ich haben will, aus den Vorteil, die es da bringt, versus wenn ich komplett das alleine mache, habe ich da die komplette Hoheit, aber eben genau nicht, aber bin nur in meinem Saft, in meinem Pool, in meinem Bestand und kann eben nicht die Netzwerkeffekte nutzen.
Also mir ist es klar, ich verstehe es. Ich finde es nur wichtig, also ich finde es auch toll, dass du es so offen ansprichst, dass das halt eine mögliche Konsequenz ist, um es nicht sagen. Schattenseite klingt so negativ.
Nee, aber am Ende ist es ein Trade-off. Es hat Vorteile und Nachteile. Und was ich nur sage, ist, es gibt nicht die eine Ideallösung für jeden, sondern es gibt viele gute Gründe für uns in vielen Fällen. Deswegen sind auch viele Partner dabei oder kommen wieder zurück. Und es gibt auch Gründe, den Standalone-Weg zu führen. Am Ende des Tages, glaube ich, ist aber eine Wahrheit auch richtig. Das können nicht alle machen. Also der Platz für relevante Leute, Programme at Scale, der ist einfach begrenzt. Deswegen werden es einige schaffen, aber eben auch nicht 20 Player.
Gibt es eine kritische Grenze nach unten, um Partner bei euch zu werden? Weil klar, verstehe ich, aber sozusagen das Problem hängt ja jetzt nicht unbedingt an der Wahl meiner Loyalty-Architektur, sondern wenn ich zu klein bin, im euren Konzert habe ich ja auch das Problem, dass ich da eventuell nicht genügend Feuerpower habe, um wirklich durchzudringen, oder?
Genau, wir sind jetzt nicht fokussiert auf kleine und mittelständische Betriebe. Also die Dönerbude oder die Pizzeria, die ist bislang nicht an Payback angebunden, weil fairerweise unsere Infrastruktur sehr stark auf die großen Player aufgebaut wurde. Ja. Das ändert sich jetzt vielleicht ein bisschen mit der Sparkasse, weil die Sparkasse ist auf der einen Seite, kommt in diesem Jahr zum Programm dazu und wird uns ermöglichen, auf der einen Seite zwar Punkte für Sparkassenprodukte zu sammeln, wenn ich ein neues Girokonto eröffne und so weiter, das Übliche. Aber ich werde dann auch mit der Girocard künftig Punkte bei den lokalen Sparkassenpartnern sammeln können. Okay. Also dann ist genau die Dönerbude, wo ich gerade sagte, die ist nicht bislang an Payback anbindbar, über den Weg der Sparkasse und Girocard eben anbindbar. Das heißt, wie groß es wird, werden wir sehen, aber mit der Sparkasse kommt ein Riesenplayer an Bord und da sehen wir die Chance, dass wir eben auch die kleinen und mittelständischen Betriebe stärker an Payback binden können, was wir bis vorher nicht konnten. Deswegen am Ende des Tages sind wir ein Partnerverbund und nutzen dafür auch eine Partnerschaft, genau solche Probleme anzugehen.
Ja, super fairer Punkt. Eine Herausforderung, die du gerade schon adressiert hast, die unabhängig davon ist, ob ich jetzt ein Monobrand Loyalty-Programm habe oder ein Multipartner Loyalty-Brand Programm, ist die Frage der Inkrementalität. Das ist vollkommen egal, ob ich echte First-Party-Data, also nackte First-Party-Data bei mir habe oder mit euch zusammen, die Frage, hätte der Kunde nicht eventuell sowieso gekauft, die bleibt immer offen. Wie können Sie das beantworten? Die anonymisieren, hast du schon gesagt, also über Kanal-Inkrementalität, über Kanaltransparenz verstehe ich, aber mir geht es jetzt um Inkrementalität, die im Grunde dadurch verdient werden soll, dafür, dass ich Punkte ausgegeben habe.
Ja, am Ende gibt es ja die verschiedensten Stufen von Inkrementalität. Das eine ist ja, wäre der Kunde sowieso gekommen, das ist das ein Punkt. Das andere ist, wäre der so häufig gekommen oder hätte er denselben Basket an der Stelle genauso gemacht, so um Nummer drei zu machen. Wir sehen natürlich auf unseren Kanälen in dem Sinne eine sehr präzise Kanalinkrementalität, dadurch, dass wir einfach sehr, sehr klar eine strukturgleiche Kontrollgruppe daneben legen und einfach deine statistischen Zwillinge eben nicht das, deinem Zwilling nicht das Opfer schicken, sondern nur 1 Million Erik Siegmanns in dieser Welt. Dadurch kann man sehr, sehr gut sehen, welcher Effekt hat welcher Kanal, welches Opfer an der Stelle. Wir sehen auf der anderen Seite, und das machen wir dann insbesondere über GfK-Studien, was so die Gesamtinkrementalität des Programms ist, wenn man dann die Panelisten mit unseren Daten abgleicht, um so den gesamten Payback-Effekt zu ziehen. Und an der Stelle bleibt auch gesagt, die wichtigste Diskussion bei all dem, was wir tun, ist eigentlich ständig der Zusatzumsatz und das Inkrement an der Stelle. Das heißt, unsere Partner challengen uns eigentlich jeden Monat auf bestimmte Zusatzumsätze und Zusatztransaktionen und die liefern wir dann über unsere Daten an der Stelle.
Über die Daten der statistischen, also der Kontrollgruppen oder der GfK?
Über unsere Daten. Genau, die auf Maßnahmen eben sind es dann unsere Daten und unsere Kontrollgruppe auf sagen wir, holistischer Perspektive sind es dann, und das machen wir dann nicht auf Maßnahmenebene, sondern nur sozusagen für die generelle Programmnutzung sind es insbesondere GfK-Daten.
Mhm. Ist das für den, ja gut, jetzt wirst du sagen, ja. Ich frage mich, wie transparent das für den Advertiser ist. Weil also Beispiel ist wieder ein bisschen ketzerisch. Die zwei großen Digitalplattformen, also die bunten und die blauen, die liefern mir auch Attributionsmodelle und Inkrementalitätsnachweise. Aber ich als Advertiser habe im Grunde keine Möglichkeit, das zu verifizieren.
Und das machen wir nicht im Silo, sondern partnerschaftlich, weil gerade dafür sind dann solche Dienstleister eben auch die neutralen Instanzen, um das zu machen. Das ist dann nicht unsere Studie und wenn sie gut ist, liefern wir sie raus, sondern eine gemeinsame Studie mit den Partnern. Und deswegen kann man darauf schon vertrauen.
Aber du würdest mir zustimmen, dass diese Frage um die Inkrementalität, wir haben eingangs uns berauscht an der Notwendigkeit und der Schönheit von Loyalty-Programmen.
Die ist total wichtig.
Das ist so die Größe neben Setup-Kosten, aber ist so, das ist so in meiner Erfahrung die immer wieder dauerbrennende Frage.
Und die ist total wichtig. Ich glaube, eine Wahrheit ist auch, nicht jede Loyalty-Maßnahme ist 100% inkrementell. Ich habe immer Mitnahmeeffekte. Das ist ganz klar. Entscheidend ist, dass der Saldo aus inkrementellen Effekten versus Mitnahmeeffekte positiv ist. Und dann ist es ein Deal. Und wir sehen eben auch, dass halt diverse Partner, die rausgegangen sind, jetzt auch wieder zurückkommen, weil sie eben auch bestimmte Effekte dann nach einem Payback-Exit gesehen haben, die vielleicht nicht so gut waren wie geplant. Also sprich die Tatsache, dass wir in Summe sehr, sehr stark wachsen im Sinne von Partnern, die mitmachen, als auch Usern, zeigt eher, dass sagen wir mal, der Inkrementalitätstrend auf unserer Seite ist.
Aber schönes Argument. Man müsste im Grunde jetzt ein Panel aufmachen aus Partnern, die rausgegangen sind und draußen geblieben und Partnern, die rausgegangen sind und wiedergekehrt sind.
So viel sind zum Glück nicht rausgegangen und geblieben.
Ja, das ist gut. Das ist noch nicht statistisch relevant. Und man muss nur sagen, zum Punkt der Inkrementalität, da muss man ja auch fair bleiben. Im Loyalty-Programm haben wir die Möglichkeiten, zumindest, also wir sehen zumindest mal den Aufwand, der reinfließt. Und wir sehen auch den Umsatz. Wir sehen halt nicht, ob es wirklich Zusatzumsatz ist, den es sonst nicht gehabt hätte. Die gleiche Frage stellt sich auch jeder Retailer bei jeder Preisaktion. Also Stichwort Black Friday, ne? Black Friday, wie können wir darüber diskutieren, ob Black Friday aufgeschobene, vorgezogene Transaktionen sind. Und wenn man sie Deckungsbeitrag bereinigen würde, weil wir ja auch da noch viel, viel höhere Rabatte geben, als jetzt in eurem Fall, gleiche Frage der Inkrimt.
Exakt, die habe ich beim Offer im Sinne von Black Friday oder das Handzettelangebot, Persil 1999, die habe ich bei jedem Kanal und die muss ich auch überall stellen. Ich glaube, bei uns ist nur fairerweise, bei uns kann man es am ehesten messen oder am wenigsten schlecht messen im Vergleich zu anderen Kanälen. Aber die Frage müssen wir, muss jeder stellen. Und wir fühlen uns gut gerüstet, die zu beantworten. Und man sieht auch, die Diskussionsqualität zu dem Thema ist die letzten 10 Jahre sicher gestiegen im generellen Markt, weil es einfach deutlich mehr im Fokus eines Advertisers ist als noch vor 10 Jahren.
Ja. Habe ich auch gerade gedacht, was brauche ich denn eigentlich, um die Chance zu haben, Inkrementalität nachzuweisen oder weniger falsch zu machen, wie du gerade schön gesagt hast? Ich muss de-anonymisieren können. Das liefert ihr. Ich muss eine lange Reihe Betrachtungen für Kundenverhalten in der Vergangenheit haben und ich muss vergleichbare Kohorten haben. Ja. Und klar, was unabhängig von euch ist oder einer anderen Lösung ist, es hilft natürlich, eine hohe Kauffrequenz zu haben. Das ist in jedem Business Case leichter, um Inkrementalität nachzuweisen.
Absolut.
Okay, super spannendes Thema. Lieber Nico, ich könnte mit dir noch Stunden sprechen, gerade weil in diesem Markt ja auch so viel passiert ist und auch passieren wird. Es gibt noch so viele Anschlussthemen, also zum Beispiel, aber das ist jetzt nicht euer Loyalty im B2B, das macht ihr zum Beispiel gar nicht, ne?
Nee, nicht wir als Payback. Mhm. Allerdings haben wir eine Schwester, die gehört dann quasi zu unserem gesamten Verbund. Die macht Loyalty-Systeme zum Beispiel für Bahnbonus, Lufthansa, Miles & More & Co. Also das ist eher unsere B2B-Schwester in dem Sinne. Ja. Und gehört in dem Sinne auch zu American Express.
Ja, super spannend. Lieber Nico, vielen Dank erstmal jetzt schon mal für deine Zeit. Danke. Ich lasse dich aber noch nicht gehen, ohne dir meine Abschlussfrage zu stellen. Was ist dein wichtigstes Projekt in den nächsten 12 Monaten? Und du musst es jetzt nicht also kannst es businessmäßig beantworten, wenn du möchtest. Du kannst aber auf was Privates preisgehen.
Nachdem ich jetzt so lange über Business gesprochen habe, mache ich einmal lieber was Privates. Dann würde ich sagen, ich will meine Fähigkeit als Bambini-Fußballtrainer, und die ist wirklich nicht gut. Ich sage einfach nur, da ist das Tor und ihr seid in einer Mannschaft. Viel mehr Kompetenz habe ich da nicht. Vielleicht ein bisschen ausbauen und ein bisschen mehr von Fußball verstehen, vom Fußballtrainertum verstehen, als ich es bislang so als Daddy-Coach mache. Ist es das wichtigste private Projekt? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eins, auf das ich mich freue.
Sehr gut. Wie alt ist man, wenn man Bambini-Trainee ist?
Maximal 7. Aber du kannst auch schon mit, mein mittlerer Sohn hat mit 2,5 angefangen. Das sind so eher die Kategorie Blumenpflücker. Aber man ist so dazwischen und hat so eher so die Pulk-Strategie. Also alle Spieler um einen Ball und dann guckt man, dass man das Tor.
Das wollte ich dir gerade fragen. Wie verhindert man als Bambini-Trainer, dass nicht alle dem Ball hinterherrennen? Außer dem Torwart vielleicht.
Wiederholung macht den Schlager und erklären und irgendwann klappt es alleine. Aber meistens muss man eher die Eltern coachen als die Kinder, weil die Kinder sind dann meistens zielorientierter ausgelernt.
Sehr schön. Wie verhält man sich, also was ist deine Beobachtung, wer sind die Schlimmsten am Spielfeldrand? Eltern, ja, aber was für Eltern?
Die Eltern, die nicht verstehen, dass es um Spaß geht, sondern die bei einer Schiedsrichterentscheidung eines vielleicht dann 9-jährigen Schiedsrichters ausrasten und an die Decke gehen, obwohl eigentlich nur alle an einem Sonntagmittag Spaß haben wollten. Das finde ich eher grenzwertig. Da.
Ja, ich ahne, was du meinst. Darf ich auch eine Anekdote erzählen?
Bitte.
Als wir frisch nach Hamburg gekommen sind, haben meine 2 ältesten Jungs Hockey gespielt. So, Hamburg ist eine Hochburg für jeder Zweite hier in Hamburg war schon mal in der Olympia-Auswahl. Ah. Okay, das ist so ein Ding hier. Okay. Und da waren die auch so klein, so Bambini-Alter. Und dann haben die im Hamburger Westen ein Hockeyspiel gehabt. Und das liegt in der Einflugschneise für den Flughafen in Fußbüttel. Die fliegen über Finkenwerder ganz tief in den Städten. Und in dem Moment, als so ein Flugzeug über den Platz geflogen ist, haben alle Kinder.
Klar.
Nach oben geguckt.
Klar.
Ich glaube, ich auch. Was passiert auf einmal? Voll der Alarm an der Jakob, Jonathan, guck wohl. So dachte ich mir, huiuiui, es geht ja jetzt noch nicht um Olympia. Ja. Aber ich fand das ein schönes
Leben,
dass man am Sonntag einfach auch nochmal Spaß haben.
Ja.
Sehr gut. Lieber Nico, vielen herzlichen Dank für die, also es war wirklich ein spannendes Gespräch, fand ich.
Danke.
Ich mochte deine Perspektiven. Ich mochte auch deine Argumente. Ich
mochte auch deine Fragen, danke.
Fandst du?
Kritisch wie immer.
Fandst du die so kritisch?
Nee, aber positiv kritisch.
Ja, danke. Es ist ja ein wichtiges Thema. Kritisch. Und ich finde, ich hoffe, dass ich rübergebracht habe, dass es mir nicht darum geht, dass man nur die eine oder die andere Lösung irgendwie präferieren sollte. Das Wichtigste ist, dass man sich um Loyalty kümmert.
Exakt.
Und wie dann die Lösung am Ende ausgibt, ist viele, viele Argumente für beide Seiten. Und da gibt es kein One-Size-Fits-All.
Aber exakt, dann sind wir uns einig.
Sehr gut. Ganz herzlichen Dank.
Danke.
Viel Erfolg, lieber Nico.
Danke. Bis dann.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios. Werbung.
Du willst dein Marketing noch effizienter machen und auf das nächste Level heben? Das Digital Marketing Audit von Digital Forward hilft dir, deine Wachstums- und Kostenpotenziale zu entdecken. Pragmatisch, analytisch und unabhängig. Melde dich jetzt unter info@digitalforward.de für ein erstes unverbindliches Gespräch.
Ende der Werbung.